Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist, Alfred.
Ja, schön. Wunderschön.
Und das war auch schön. Heute Nacht gab es den Bitcoin über 90.000. Wir standen so lange hier, wochenlang, haben auf die 70.000 gewartet. Jetzt ging es plötzlich ganz schnell.
Hast du auf die 90.000 gewartet?
Auf die 100.000 eigentlich eher. Ich glaube, auch der Großteil der Anleger wollen die mal sehen jetzt, oder? Also das, die mal überwunden.
Wir werden die auch sehen. Also das sage ich ja schon relativ lange, dass wir die mal sehen werden. Und es sieht so aus, dass es wohl auch noch dieses Jahr passiert. Kann ich mir gut vorstellen.
Aber jetzt gab es erstmal ein paar Gewinnmitnahmen.
Aber es geht nicht in einem Zug. Das ist jetzt mittlerweile wirklich eine sogenannte Fahnenstange geworden. Und das schreit nach einer Korrektur. Die Frage ist, wie stark wird sie ausfallen? Ja, die 80 sehen wir wahrscheinlich schon nochmal. Aber ich weiß nicht, ob es hier weiter runter geht. Denn es ist eines klar, das habe ich auch schon vor dem Ausbruch gesagt, es wird nach dem Ausbruch so sein, dass doch viele, die vorher vielleicht noch darauf spekuliert haben, dass sie nochmal günstiger in den Bitcoin reinkommen, die gesagt haben, ja, ich warte erstmal einen Ausbruch ab und gehe dann erst rein, um sicher zu sein, dass die jetzt gar keine Chance hatten, so schnell reinzukommen, weil es ging ja doch rasant nach oben. Und dass jetzt natürlich einiges an Käufen, an potenziellen Käufen noch aussteht. Und da wird man sich überlegen, wann man denn zugreift. Denn nochmal, der Bitcoin ist eine Assetklasse geworden. Es gibt viele Langfristinvestoren, die den Bitcoin haben wollen. Ich will nicht sagen haben müssen, aber so als Diversifikation hat sich das herausgestellt, dass es doch sehr wichtig ist, auch auf den Bitcoin zu setzen bei längerfristigen Investments. Also wird der Kaufdruck anhalten und ich glaube auch nicht, dass bei 100.000 dann irgendwann Schluss sein wird. Es gibt ja Kursziele von 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen. Lässt sich alles auch berechnen. Ich glaube, wenn 5% des privaten Vermögens der Welt in den Bitcoin investiert werden, dann sind wir, glaube ich, bei ungefähr 2 oder 3 Millionen pro Bitcoin.
Na gut, dann warten wir erstmal auf die 100.000.
Genau, könnten ja dann können wir über die Millionen dann später nochmal sprechen.
Genau, aber noch ein bisschen Zeit. Dann schauen wir auf ein paar Einzelwerte aus dem Kryptosektor, MicroStrategy, die auch extrem stark, also das auch Fahnenstange, das richtige Wort, angestiegen sind. Auch da wird es mal einen Rücksetzer geben müssen.
Also ganz kurz zum Bitcoin. Wir haben tatsächlich jetzt auch bei den Bitcoin-ETFs Rekordzuflüsse. Wir hatten ja gleich nach dem Start hohe Zuflüsse, dann hat es so ein bisschen abgenommen. Dann gab es auch eine Zeit mit Abflüssen, aber jetzt hatten wir, ich glaube, am Tag nach der Wahl 1,3 Milliarden Zufluss und jetzt gestern, glaube ich, auch nochmal über 1 Milliarde. Also das ist schon enorm und das zeigt tatsächlich, dass ja, der Kaufdruck hoch ist. Der Kaufdruck ist hier noch höher. Ich weiß gar nicht, haben wir den überlagerten Chart auch noch? Haben wir auch noch gleich, glaube ich, mit dem Bitcoin und MicroStrategy.
Genau, der kommt.
Da sieht man mal, was da passiert ist. Also das ist eigentlich schon erstaunlich. Die Aktie von MicroStrategy hat sich seit September verdreifacht. Und das geht natürlich auf das Konto des Bitcoin. Klar, man kauft weiter fleißig Bitcoin. Man hat jetzt, glaube ich, vor einigen Tagen nochmal, ich glaube, 2 Milliarden in Bitcoin investiert. Gerade noch so bei 75.000 vor dem Ausbruch. Und ja, hier sieht man es mal. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das ist das letzte Jahr. Blaues MicroStrategy und das goldene oder gelbe oder orange ist der Bitcoin. Und man sieht, wir sind zeitweise parallel gelaufen und dann ab März diesen Jahres ist auf einmal MicroStrategy erstmal, haben sie sich entfernt, dann ging es seitwärts bei beiden und jetzt in den letzten 3 Monaten ist der Bitcoin enorm gestiegen. Unterm Strich im letzten Jahr der Bitcoin 133% plus und MicroStrategy 600% im Plus, hat sich also versiebenfacht. Und ja, woher kommt's? Weißt du's?
Ja, weil man halt eben auf den Bitcoin setzt, weil der Bitcoin sich so verteuert hat. Wobei natürlich hat sich ja nicht
also
in der Zeit
Fakt
verteuert.
Ist im Moment sieht so aus, MicroStrategy, das habe ich auch noch gleich mitgebracht, gehe ich gleich darauf ein. Auf jeden Fall, ich habe jetzt den dreifachen Wert, als der Bitcoin, als die Bitcoin-Bestände eigentlich wert sind von MicroStrategy. Und ob das noch Sinn macht, gut, ich lag schon mal falsch. Ich stand hier, glaube ich, vor 2 Wochen und habe gesagt, das ist ungefähr doppelt so viel wert, das Unternehmen wie der Bitcoin-Bestand. Und jetzt ist diese Bewertungsschere noch weiter aufgegangen und MicroStrategy hört nicht auf, Bitcoin zu kaufen. Man hat jetzt das Programm 2021 vorgestellt. Man will bis zum Jahr 2027 nochmal 42.000 Bitcoin kaufen. Jeweils immer zur Hälfte finanziert mit Aktien, die man neu ausgibt, und zur anderen Hälfte mit Anleihen. Ja, 10.000 im nächsten Jahr, 14.000 im übernächsten Jahr und dann werden wir nochmal 18.000 Bitcoin kaufen, 27. Was interessant ist, was macht denn MicroStrategy? Nehmen wir mal, der Bitcoin steigt 2027 auf 1,5 Millionen. Dann wird es teuer. Also interessant, aber der Firma auch, gerade dem Firmenchef Michael Saylor, es ist vollkommen egal, wo der Bitcoin steht. Er kauft zu jedem Preis möglichst viel, weil er weiß, der Bitcoin wird noch viel weiter steigen.
Würdest du noch was sagen? Da haben wir auch noch eine Grafik.
Genau, jetzt schauen wir mal, was wir noch an Grafiken dabei haben. Okay. Dann sieht man so ein paar Sachen ganz schön. Genau, das hier ist der wahre Wert. Also MicroStrategy hat im Moment 279.024 Bitcoin. Die sind ungefähr 24 Milliarden Dollar wert. Das Softwaregeschäft, was man ja auch noch hat, ist ungefähr 1 Milliarde wert. Dann haben wir noch 4 Milliarden Schulden. Das heißt, wenn ich jetzt das Unternehmen liquidieren würde, hätte ich 24 Milliarden Dollar durch den Bitcoin. 1 Milliarde würde ich bekommen für das Softwaregeschäft. Müsste die 4 Milliarden Schulden zurückzahlen. Also komme ich so auf 21 Milliarden. Aber der Börsenwert ist bei 75 Milliarden.
Schon eine ordentliche Diskrepanz.
Und es ist ja jetzt auch kein Hebel drin, wie man ja sieht. Also ich meine, klar, man hat ein bisschen Schulden, aber den Großteil, der Liquidationswert ist doch um den Faktor 3, mehr als 3 sogar, unter dem Börsenwert. Aber die Börse hat immer recht, ne? Und der Preis hat auch immer recht. Also kaufen würde ich dann doch lieber den Bitcoin direkt als MicroStrategy.
Wir haben jetzt natürlich keinen langfristigen Chart, aber ich glaube, wir sind fast beim Allzeithoch. Das haben wir im März 2000 markiert.
Aber ich dachte, wir sind schon auf Allzeithoch.
Ungefähr auf dem Niveau war es, waren wir im März 20.
Ach stimmt, ja.
2000 auch schon. Bitcoin Group, können wir auch da noch drauf gucken. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wo das Allzeithoch liegt, aber die Aktie ist auf jeden Fall zuletzt nicht so stark angestiegen wie beispielsweise
MicroStrategy. Das ist sehr komisch, weil wenn man mal schaut, wir hatten im Juni ja beim Bitcoin die 73.000 das erste Mal und jetzt sind wir doch deutlich drüber. Wir sind ja fast bei 90.000 oder 87.000, 88.000. Aber die Bitcoin Group ist nicht weiter gestiegen. Das liegt so ein bisschen daran, dass komischerweise wegen MicroStrategy, da zahle ich für einen Bitcoin den dreifachen Preis und hier zahle ich mittlerweile weniger, weil der Bitcoin-Bestand, der Bitcoin und Ethereum ist ja der Hauptbestand von der Bitcoin Group, die ja eigentlich eine Kryptobörse ist, aber natürlich auch vom Bestand lebt und der ist im Moment wert, 300 Millionen ist der Bitcoin-Bestand wert, nochmal 30 Millionen Ethereum, kommen wir auf 330 Millionen. Bei 5 Millionen Aktien, 330 geteilt durch 5 ist 66. Also 66 Euro ist alleine der Kryptobestand von der Bitcoin Group wert. Wir stehen darunter, was wenig Sinn macht, zumal er auch das operative Geschäft, also die Kryptobörse, irgendeinen Wert hat. Ich rechne immer so mit 20 bis 30 Euro pro Aktie nochmal dazu. Also wir müssten eigentlich zumindest bei 80 oder 90 Euro stehen und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt, wenn man allein die Bitcoin-Bestände fair bewerten würde und die Ethereum-Bestände. Das macht die Börse nicht, aber diese Phasen gab es schon öfter und auf einmal wird es dann doch bewertet und gab es in der Regel so einen recht steilen Anstieg. Also wenn ich über eine Aktie auf Krypto setzen möchte, dann nehme ich lieber die Bitcoin Group, viermal, fünfmal mehr als MicroStrategy.
Warum ist der Abschlag oder die Diskrepanz hier so groß? Weil es nicht so sexy ist wie ein US-Tech-Wert?
Ja, das ist sicherlich ein Grund. Und es ist jetzt auch nicht so bekannt. MicroStrategy, die haben den Michael Saylor, der macht einen Wirbel und ist eigentlich im Minutentakt zu sehen. Während die Bitcoin Group genau das Gegenteil macht. Man kommuniziert so gut wie gar nicht mit den Finanzmärkten. Man hält sich voll zurück. Man bringt nur den Halbjahresbericht, den Jahresbericht. Ansonsten ist Schweigen. Aber es kann sich vielleicht ja auch mal ändern.
Dann haben wir noch ein Unternehmen, Mara Holdings. Die haben gestern sogar nachbörslich noch Zahlen vorgelegt. Und da sehen wir jetzt auch noch die jüngste Entwicklung, so ein bisschen zwischen den beiden.
Ja, die Zahlen waren enttäuschend. Man hat mehr Verlust gemacht als gedacht, ohnehin. Dass ein Bitcoin-Miner Verlust macht, ist bei den Bitcoin-Preisen schon, ich will nicht sagen bedenklich, aber zumindest verwunderlich. Das liegt einfach daran, dass durch das Halving die Kosten pro Bitcoin natürlich enorm gestiegen sind. Die Erlöse sind gleichzeitig gesunken und das zeigt dann auch die Aktie, die sich relativ wenig bewegt hat. Klar, jetzt gab es diesen enormen Anstieg. Das ist schon eine ganze Menge, aber das hat ja auch einen Grund gehabt durch diesen Bitcoin-Anstieg. Aber man sieht es, die Jahreshöchststände haben wir noch längst nicht wieder erreicht. Das geht bei vielen Bitcoin-Minern so. Ich sehe es eigentlich so, Mara Holdings hat natürlich auch einen hohen Bitcoin-Bestand. Es ist der zweithöchste nach MicroStrategy von einem Unternehmen. Und der Bitcoin-Bestand ist mittlerweile auch knapp 2 Milliarden Dollar wert, deckt ungefähr die Hälfte des Börsenwerts ab. Aber eben die anderen 2 Milliarden Dollar müssen auch irgendwo herkommen. Und ob das operative Geschäft abdeckt, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich würde dann eher Bitcoin-Miner bevorzugen, die nebenbei auch noch das KI-Geschäft aus- und aufbauen. Und das macht Mara Holdings nicht.
Jetzt haben wir gar nicht über den Startschuss der Rallye, der jüngsten Rallye gesprochen, sondern durch Trump letzte Woche. Das war so ein bisschen der auslösende Moment, warum da jetzt plötzlich dann diese neuen Rekordhochs erreicht wurden.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen vorher diese Zurückhaltung, dass man gewartet hat, gewinnt er die Wahl oder wer gewinnt die Wahl. Es war ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Wobei ich habe es, glaube ich, auch schon hier in der Sendung gesagt, es war auch so ein bisschen so, dass der Bitcoin die Wahl vielleicht sogar mitentschieden hat, weil tatsächlich viele Amerikaner Bitcoin haben und insgeheim vielleicht doch das Kreuzchen da gemacht haben, wo sie auch privat, vom privaten Investment her ihren Vorteil sehen. Kann sein.
Dann sprechen wir über Tesla und auch da ist natürlich Trump für verantwortlich, dass die Aktie zuletzt stark gestiegen ist, denn Elon Musk kommt in die Regierung von Trump, das ist jetzt auch seit heute Nacht sicher. Er wird die Abteilung für Regierungseffizienz auf Deutsch übernehmen, leiten und auf Amerikanisch Department of Government Efficiency, D-O-G-E, Doge.
Also das ist schon, das hat Elon Musk selbst gepostet, wo immer dieses Bild herkommt. Es ist schon ein bisschen peinlich, was in der amerikanischen Politik los ist. Es gibt eigentlich nur ein Land, das das noch toppen kann.
Welches? Ach, und wir? Ja gut, wir machen es nicht auf so Comic-Niveau.
Gut, also gut, das machen wir jetzt nicht, aber das Papier für die Wahl nicht ausreicht, das sind auch so Sachen. Ja, will ich jetzt gar nicht kommentieren, dieses Bild. Und dass Elon Musk nur eine Beraterfunktion hat. Ich dachte, er wird Vizepräsident eigentlich.
Das könnte man fast meinen können. Er hat es wahrscheinlich selber auch gedacht.
Ja, wird er Berater. Ich finde es insoweit nicht gut. Also klar, dass Tesla oder dass Musk Trump unterstützt hat, das ist seine eigene Entscheidung. Das war letztendlich auch ganz clever, weil er ja da sicherlich auch einen Nutzen für seine Firmen, gerade für Tesla, draus zieht. Dass er jetzt Beraterfunktion übernimmt, ist ein bisschen schwierig, weil das kostet natürlich auch Zeit. Es ist kein Fulltime-Job. Aber wie viele Firmen, wie viele Funktionen will er noch haben? Nebenbei, wie viele Kinder hat er jetzt? Ich glaube, 8 oder 9 oder so.
Das war damals schon, als er Twitter übernommen hat. So ein bisschen,
jetzt ein genau, neues. Jetzt macht er das auch noch. Ja. Gut, ja.
Er kennt sich zumindest mit Kosteneinsparungen. Es ist zumindest eine Abteilung, die er da übernimmt, wo er sich eigentlich auskennt, oder?
Das stimmt. Also Effizienz, wenn jemand Effizienz kann, ist es Elon Musk. Denn sonst würde er mit Elektroautos kein Geld verdienen. Und man sieht ja, das haben wir dann später auch noch, dass andere sich damit sehr schwer tun. Und insoweit, ich fokussiere mich weiter auf die Firmen von Elon Musk und was er nebenbei macht, das kann man nebenbei sich auch anschauen. Aber der Fokus liegt auf solchen Sachen. Und da sieht man genau das, Effizienz, da haben wir es nämlich schon, das sind die Herstellungspreise für das Model Y und 3, das ist glaube ich so ein Durchschnitt, zurück bis 2020 und da sieht man mal, wir kamen von über $40,000 pro Auto und sind jetzt gerade zuletzt nochmal eine deutliche Steigerung eine deutliche Senkung der Produktionskosten auf nur noch etwa $32,000 und das ist natürlich enorm wichtig, um die Margen hochzubekommen. Die waren ja dann zeitweise gerade so in dieser Phase, da sind die Preise nicht so runtergekommen, die Kosten weniger gefallen als die Verkaufspreise. Und das hat dazu geführt, dass die Margen geschrumpft sind. Aber jetzt, gerade zuletzt, sind die Margen noch wieder angezogen. Und ja, hier sieht man es, das Blaue sind die Bruttomargen für die Elektroautos. Und da sieht man diesen leichten Anstieg von 18,5 wieder auf 20%. Und das Schöne ist, dass die Margen im Energiebusiness, also gerade bei den Batteriespeichern, die sind mittlerweile bei 30% und da gab es im Jahr 2021 auch Phasen mit negativen Margen und jetzt hat man eigentlich beides in die richtige Richtung geführt. Und das ist besonders wichtig, denn Tesla hat gezeigt, dass man mit Geschäftsfeldern, mit denen eigentlich keiner gerechnet hat, Elektroautos waren ja damals, jeder hat gesagt, braucht kein Mensch. Gibt es Leute, die es heute immer noch sagen, aber dass man damit Geld verdienen kann, stand eigentlich außer in den Sternen oder sonst irgendwo. Und jetzt, und darum komme ich jetzt auf die aktuelle Situation, jetzt macht Tesla ja neue Sachen, wie autonomes Fahren, die Roboter. Und das ist ja auch so ein Markt, der noch nicht da ist und von dem keiner weiß, wo er hinführt. Darauf basiert die Fantasie, darauf basiert auch der aktuelle Kurs. Das Autogeschäft ist sicherlich keine $320 oder $330 wert im Moment. Aber Tesla hat gezeigt, dass man das schaffen kann und deswegen glauben auch immer mehr Leute, dass Tesla auch im Bereich Roboter und im Bereich KI, autonomes Fahren, das wirklich hinbekommt. Und immer mehr Analysten fangen an, jetzt zumindest Teile dieser neuen Fantasie, ich will nicht sagen, in der aktuellen Kursprognosen einzuarbeiten, aber zumindest schon mal hochzurechnen, was könnte das denn ausmachen. Und das hat erstmal Morgan Stanley gemacht. Die haben gesagt, wenn Tesla mit den Robotern 1% der US-Arbeiter ersetzen kann, entspricht das einem Börsenmehrwert von $100 pro Aktie. Kann man mal ausrechnen. Bei 10% sind wir bei $1,000 Mehrwert plus. Also spannend. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt zu viel kurzfristig? Ich weiß es nicht. Ich fand die Aktie jetzt vorher nicht gerade günstig, auch nicht zu teuer. Es geht einfach darum, wie viel Zukunftsfantasie beziehe ich jetzt schon in den aktuellen Preis mit ein und wie viel kommt dann erstmal später.
Die nächsten 4 Jahre hat er zumindest Unterstützung, auch von Regierungsseite. Und ja, er kümmert sich um die Effizienz, die andere eben noch nicht gebacken kriegen, Beispiel Ford.
Genau, das, Ford ist ja der einzige Konzern, der seine Elektroautosparte einzeln ausweist. Das machen andere aus gutem Grund wohl nicht. Und das sieht wirklich verheerend aus. Also wenn man mal schaut, im letzten Quartal, Umsatzrückgang, das war das Vorquartal, zu 1,8 auf 1,2 Milliarden Dollar. Die Verluste sind ungefähr gleich geblieben. Also nochmal, bei 1,2 Milliarden Umsatz einen Verlust von 1,2 Milliarden zu machen, das ist schon ordentlich. Da ist man von Gewinnen doch sehr weit entfernt. Und im gesamten laufenden Jahr sind wir jetzt bei 2,4 Milliarden Umsatz und 3,7 Milliarden Dollar Verlust. Das Problem ist, dass Ford natürlich auch die Preise senken musste, um überhaupt Autos zu verkaufen, aber immer noch viel zu teuer die Autos verkauft. Aber wenn man die Verkaufspreise noch weiter senkt, dann wird das Minus noch größer. Also ich weiß nicht, wie man aus dieser Falle rauskommen will, denn aber dass es geht, hat Tesla gezeigt. Aber das schaffen andere eben nicht.
Gut, das abschließend zu Tesla. Dann machen wir gleich weiter mit Nvidia. Da haben wir seit Jahresanfang jetzt fast genau 200% plus bei der Aktie in diesem Jahr alleine.
Ja, und irre.
Jetzt hat Piper Sandler das Kursziel auf $175 waren's angehoben. Sind wir halt auch noch ordentlich von entfernt. Die 150 steht jetzt eher im Fokus. Meinst du, das kann, siehst du das auch als Kursziel für dich?
Ich finde es immer so schwach von Analysten, dass die eigentlich immer nur reagieren. Also wir haben ein Kursziel, dann steigt die Aktie in Richtung des Kursziels, dann wird es wieder ein bisschen angehoben und dann steigt sie weiter, dann wird es wieder ein bisschen angehoben. Kann ich mal einer rausgehen und sagen, hey, $300, $400, $500, das traut sich irgendwie nie jemand.
Dann wird er gleich als illusorisch wahrgenommen oder verstehen.
Genau, so wie zum Beispiel siehe Katie Wood, die das Tesla-Kursziel ist, glaube ich, bei 3.000. Aber gut, wahrscheinlich hat man auch so ein bisschen Angst, wenn man dann daneben liegt, dass jeder sagt, ja, das war ja auch völlig utopisch, das Kursziel. Also man hält sich da sehr zurück. Tatsächlich, Nvidia, ich habe es gerade nochmal angeschaut, das habe ich leider nicht mitgebracht, die Grafik, das historische KGV, lag immer so auf dem Bereich 30, 33 im Durchschnitt. Und da sind wir jetzt auch. Also das ist keine Übertreibung, es ist keine zu teure Aktie. Das Geschäft läuft, jetzt kommen ja die Blackwell-Chips an den Markt. Softbank sind die ersten, die welche bekommen, kam heute die Meldung. Und Zahlen gibt es auch noch nächste Woche. Also es gibt viele Katalysatoren, die den Kurs weiter nach oben treiben können. Und am Umsatzwachstum, das wird zurückgehen, klar, aber an der Marktposition von Nvidia, da wird es so schnell keiner rütteln. Also, ja, 150 war jetzt so ein bisschen so eine kleine Wand nach oben. Aber ich glaube, wenn wir nächste Woche hier stehen, dann
ist die vielleicht auch durchbrochen.
Ja. Gut, ich glaube, genau in einer Woche kommen Zahlen, glaube ich. Genau
am 20. ist das
wahrscheinlich auch? Ja, genau am Mittwoch, nächste Woche.
Gut, von einem Unternehmen, wo es eigentlich nur Positives zu vermelden gibt, zu einem, wo wir über viele, viele Probleme reden müssen. Supermicro hat immer noch nicht den Jahresbericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Und jetzt läuft auch langsam die Zeit ab, dass man da einen Plan
vorlegt. Die Frist läuft meines Wissens am 16. November ab. Das ist in 3 Tagen. Wenn bis dahin nicht der Jahresabschluss vorliegt oder ein Plan, der auch von der Börse akzeptiert wird, was man dann macht, dann kriegt man eine Fristverlängerung. Wenn das nicht passiert, wird die Aktie einen Tag später nicht mehr gehandelt. Mhm. Das wäre dann am 17. Also es kann sein, dass Anfang nächster Woche eine Aussetzung stattfindet. Das gab es schon mal, 2018 wurde die Aktie schon mal ausgesetzt, wegen genau den gleichen Problemen, auch kein Jahresbericht. Und da war man dann auf einmal weg.
Wie lange?
Ich glaube, es waren nur ein paar Wochen. Okay. Es war nicht lange, aber trotzdem. Und das ist natürlich nicht schön. Ja, das erklärt natürlich auch, warum die Aktie da steht, wo sie steht. Und die anderen Probleme sind ja alle hinlänglich bekannt. Aber, und das ist diese Grafik, es gibt noch ein Problem, was gar nicht so bekannt ist. Dass nämlich das Unternehmen schon seit einigen Quartalen zwar operativ Gewinne macht, das sind die weißen Balken, 370, 380, 340 Millionen Dollar. Aber der Cashflow, der Free Cashflow, schon seit 3 Quartalen negativ ist, und zwar in einem Ausmaß, das ist schon wirklich frappierend, 1,6 Milliarden Dollar waren es Im Märzquartal, im Juniquartal waren es immerhin noch eine halbe Milliarde Dollar. Liegt an zwei Gründen. Zum einen, die Forderungen werden immer höher, also die Kunden zahlen nicht. Und die Lagerbestände werden höher, was natürlich beides eine Katastrophe ist. Also nicht nur, dass man regulatorische Probleme hat, man hat auch interne Probleme. Und ja, die Kombination ist natürlich verheerend. Und es gibt nur einen Schluss, um diese Aktie einen sehr großen Bogen machen.
Vielleicht kann man sie nächste Woche dann ohnehin nicht mehr handeln. Was heißt das für den Aktionär, wenn sie jetzt, wenn man investiert ist und nächste Woche wäre sie ab
17. weg? Das heißt, wenn er verkaufen will, muss er bei der Nachbarn klingeln und fragen, ob sie die Aktien haben will. Oder in den Park gehen oder.
Ja, hat erstmal Pech gehabt dann.
Oder eben warten, bis sie wieder gehandelt wird.
Gut, dann warten wir mal ab. Drei Tage haben sie noch Zeit.
Also das, was kommt? Mehr Risiken in einer Aktie kriege ich eigentlich gar nicht rein, als ich bei super Risikocomputer habe.
Ja, vor allem bei so einem Riesenwert. Also wir hatten ja schon mal kleine Buden gesprochen, wo es ähnlich Verkehr ablief.
Es gab auch in Deutschland schon große Unternehmen, die es jetzt nicht mehr gibt.
Das stimmt. Wir schon auf Dell. Die gibt es noch. Was gibt es denn da Neues? Wie läuft es bei der Aktie? Sehen wir gleich.
Ja, ich habe Dell jetzt eigentlich nur mitgebracht. Dell ist natürlich ein Gewinner der Probleme von Supermicro, weil Dell ja auch relativ stark ist im Bereich KI-Infrastruktur, Server. Da ungefähr die Hälfte des Geschäfts macht Dell mittlerweile mit dem KI-Markt. Und ja, wenn ein Konkurrent, ich will nicht sagen ausfällt, aber Probleme hat, ist natürlich gut für den anderen. Und bei Dell ist es natürlich auch so, dass man hat ja immer noch das normale Computergeschäft, hauptsächlich für Firmenkunden, was wie gesagt die andere Hälfte des Geschäfts ausmacht, des Gesamtgeschäfts. Und da ist man auch so ein bisschen auf der sicheren Seite. Es ist im Prinzip die KI-Server-Spekulation auf konservativ. Und ja, man ist klar ein Gewinner der Probleme bei Supermicro. Die Aktie hat sich schön entwickelt. Es gab zwischendurch auch mal eine Korrektur im Sommer, aber jetzt hat man wieder den Weg nach oben gefunden. Finde ich eine ganz schöne, ein schönes Investment. Ruhig, Technologie, KI, Fantasie und keine Schwierigkeiten.
Das ist wunderbar. BYD läuft auch, das Geschäft fundamental läuft es gut, die Aktie durchwachsen. Und die Expansionspläne, die liegen so ein bisschen auf Eis jetzt natürlich, Einfuhrzölle hier und da. Kanada, habe ich gelesen, hat man erstmal auf Eis gelegt, wegen den Zöllen dort.
Ja, aber das war ja auch nie groß im Plan. Das USA war nie geplant von BYD, weil man von vornherein wusste, dass man da kein Bein an die Erde bekommt. Die EU-Zölle sind in einem Rahmen, der ist absolut verschmerzbar für BYD. Also insoweit, diese Problematik ist eigentlich gar nicht da. Kanada ist jetzt auch ein Markt, auf den kann man auch gut und gerne mal verzichten. Wo BYD unheimlich stark ist, ist zum Beispiel in Südamerika. Da erobert man einen Markt nach dem anderen. In großen Teilen Asiens ist man sehr stark. In Österreich, habe ich jetzt gerade gesehen, ist der BYD Ziel. Ich glaube, Ziel war es, das meistverkaufte Elektroauto gewesen, mit kleinen Stückzahlen. Aber man macht große Fortschritte auf den Märkten, auf denen man sein will und die auch wichtig sind. Und andere lässt man eben draußen liegen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass es in China gut läuft auf dem Heimatmarkt. Und da brummt das Geschäft nach wie vor. Da ist man weiterhin so dominant, dass die Konkurrenz einfach nur hinterher schauen kann. Dass die Aktie jetzt nichts mehr gemacht hat, liegt auch so ein bisschen daran, dass China insgesamt der Aktienmarkt jetzt die letzten Wochen doch eher wieder schwach war. Und da hat sich BYD eigentlich noch ganz gut gehalten. Man kann hier eigentlich nur auf den nächsten Kursschub warten.
Wir schauen uns mal die Dominanz an, von der du gerade gesprochen hast. Du hast uns zwei Grafiken dazu
gebracht. Genau, das sind neue Zahlen vom Oktober. Und ja, das ist schon erstaunlich. Das sind die Verkaufszahlen. Und ja, da sieht man, das heißt, das ist nicht Oktober, sondern bis Oktober. Von Januar bis Oktober. BYD ist bei 2,7 Millionen mittlerweile. Und liegt mittlerweile ganz klar, also meilenweit vor Volkswagen. Und Volkswagen hat ja den Markt über Jahre oder sogar Jahrzehnte dominiert in China. Und man sieht hier mal, rot sind Plug-in-Hybride und grün Elektroautos, das blaue sind Verbrenner. Also danach kommen Firmen, die hauptsächlich Verbrenner machen. Das ist auch bei Volkswagen der Löwenanteil der verkauften Autos. Aber man sieht schon, dass auch wenn man über alle Antriebsarten hinweggeht, dass ja, die heimischen Marken den Markt dominieren. BYD, die Dominanz ist sehr beeindruckend. Ja, und dann hat man eigentlich noch Toyota dabei und dann kommt irgendwann noch Honda. Aber man sieht auch bei den Veränderungen, dass viele große Hersteller im Jahresvergleich zu 23 Rückgänge zu verzeichnen haben. Und ja, BYD bei plus 35%. Trotz dieser Marktdominanz immer noch so stark wächst. Und wenn man jetzt mal schaut auf rein Elektroautos, da wird es dann noch extremer. Da ist BYD ganz weit vorne weg. Wenn man da mal Volkswagen sucht, dann muss man weit nach unten gehen. Dann muss man nämlich auf den Platz 12. Gerade mal 17.000 Elektroautos hat Volkswagen innerhalb von 10 Monaten verkauft. Das ist nicht viel. Und wenn man weiß, dass in China, also man weiß es, 53-54% aller Neuzulassungen mittlerweile elektrisch oder Plug-in-Hybride sind, dann ist das umso bitterer. Ja, also gut für BYD. Konkurrenz ist eigentlich nicht in Sicht. Tesla nimmt so ein bisschen Marktanteile weg, aber Tesla ist ja nur in einem Marktsegment. BYD deckt ja alles ab, vom Kleinstwagen bis zum Supersportwagen oder Super-SUV.
Oder bis zum Bus.
Genau, Busse auch noch. Müllfahrzeuge, Muldenkipper, also alles, was fährt, macht BYD elektrisch.
Dann begeben wir uns, wir bleiben in China, wir waren ja schon in China, Jinko Solar. Wir haben letzte Woche hier gestanden und über Trump Sieg gesprochen, dass natürlich die Solarbranche in der ersten Reaktion gelitten hat.
Genau, in der zweiten auch.
Ja, in der zweiten auch, richtig. Also, aber du hast heute die Grafik auch mitgebracht und willst du mal erklären, warum das für Jinko jetzt zumindest nicht so relevant ist, der Trump Sieg.
Ja, genau. Also es ist so, dass Donald Trump erneuerbare Energie nicht mag. Das hat er mehrfach gesagt. Er ist ein Freund von Kohle und Öl. Und wie was ist mit dem Dick Baby? Also Bohr, Baby, Bohr, keine Ahnung. Auf seinen Wahlkampfveranstaltungen hat er so ein paar Sprüche drauf gehabt. Klar, das trifft natürlich auch vor allen Dingen First Solar. First Solar ist ja quasi der Haus- und Hoflieferant für Solarmodule in den USA. Aber es hat sich auch abgestrahlt dann auf alle anderen Solarfirmen, die gelitten haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Chart. Immer zu schnell, zu langsam, genau. Wir haben das hier war tatsächlich der Stand vor der Wahl. Da waren wir noch bei 28, 29 Dollar, jetzt sind wir noch bei 21. Also das ging schon ordentlich nach unten. Und es wurde Solar, grundsätzlich ist es ja immer so, es wird erstmal alles abverkauft, egal ob es Sinn macht oder nicht. Aber bei Jinko Solar macht das wenig Sinn. Und jetzt können wir die Grafik nochmal zeigen, weil das ist die Umsatzverteilung geografisch im dritten Quartal von Jinko Solar. Und da sieht man, ja, 40% der Module werden in China verkauft. Europa ist wichtig, Amerika ist auch wichtig, aber das ist natürlich auch Südamerika mit dabei. Nordamerika ist der Umsatzanteil so zwischen 10-15%. Und jetzt hat die Aktie aber fast 30% an Wert verloren. Das macht irgendwie dann wirklich keinen Sinn mehr, zumal ja das US-Geschäft jetzt nicht auf Null gehen wird. Jinko Solar hat ja in den USA auch ein Werk, man produziert also auch vor Ort, man ist dann von Zöllen eben nicht betroffen. Und dass jetzt Trump die gesamte Solarindustrie in den USA platt macht, auf Deutsch gesagt, das ist nun wirklich nicht zu erwarten. Also insoweit ist dieser Abschlag vollkommen überzogen. Und mehr noch, es hat auch so ein bisschen diesen Aufwärtstrend gestoppt. Der Jinko Solar hat ja gute Zahlen vorgelegt, erstaunlichen Gewinn erwirtschaftet. Auch gesagt, dass die Modulpreise stabil bleiben werden. Es gibt Bestrebungen in China, eine Preisuntergrenze für Module einzuziehen, dass man da auch wieder den Markt wieder profitabel macht oder profitabler. Also es gab viele gute Nachrichten und das ist jetzt wirklich überzogen gewesen, dieser Abschlag. Und finde ich eine ganz gute Chance einzusteigen. Habe ich auch gemacht im weiteren Report. Wir haben jetzt gerade nochmal ein Hebelprodukt auf Jinko Solar, weil es jetzt wirklich eine gute Gelegenheit, diesen viel zu starken Rücksetzer zu nutzen.
www.report.de, da kann man sich für deinen Börsenbrief anmelden und dann gibt es auch noch Infos zu dem Produkt. Einen Wert haben wir noch für heute, Bayer.
Ja, das Beste zum Schluss.
Ja, genau. Wir sehen jetzt gleich noch den langfristigen Chart. Das ist deshalb relevant, weil wir auf dem 20-Jahres-Tief angekommen sind mittlerweile.
Genau, man muss schon sehr weit zurückgehen. Haben wir so einen langen Chart überhaupt gehabt?
Schau mal, wie er ausschaut. Aber wir haben einen 20-Jahres-Chart.
Oh ja.
Und das, ja, sind wir wieder da, wo wir hier waren.
Genau, wir waren tatsächlich mal bei 140 Euro. Und dann gab es 2018 ja die Glyphosat-Übernahme. Ich habe nochmal nachgeschaut, 63 Milliarden hat man bezahlt, 63 Milliarden Euro. Und jetzt ist der Börsenwert von Bayer nur noch bei 20 Milliarden. Der pure Horror, das war natürlich hauptsächlich Glyphosat, die für diesen Abstieg verantwortlich waren. Jetzt kam die Meldung, dass die Zahl der Klagen wieder zugenommen hat, was natürlich der pure Horror ist. Dazu noch relativ schwache Zahlen aus der Agrarbranche, der Pharmabranche, gerade im Pharmageschäft. Das war also der Hoffnungsträger. Da hat man noch massive Umsatzeinbrüche bei einigen Präparaten, wo die Patente auslaufen. Das Neugeschäft kommt nicht richtig nach, aber das Hauptproblem sind nach wie vor die Klagen wegen Glyphosat, Monsanto, Glyphosat-Klagen. Und es gibt noch ein Problem, das habe ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, ich habe nochmal nachgeschaut. Also Börsenwert ist 20 Milliarden, du kannst ja mal schätzen, wie hoch die Nettoverschuldung ist von Bayer.
Oh Gott.
Auf jeden Fall über 20, es sind 35 Milliarden Nettoschulden. Das ist natürlich schon verheerend. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie wir beide da wieder rauskommen. Also das Kerngeschäft läuft nicht. Man hat die Klagen am Hals, man hat die hohen Schulden. Das wird langsam schwierig. Und insoweit, auch wenn, ich habe es noch mal gesehen, ich schaue ja mal, wie viel, was bei FedEx gehandelt wird. Bayer war, glaube ich, gestern die meistgekaufte Aktie. Weil die Leute gesagt haben, ja, 10% Minus. Und jetzt bei 20, da muss ich doch einfach rein. Nee, muss ich nicht. Also kann jeder selber entscheiden. Ich muss es nicht, ich mache es auch nicht. Und ja.
Es gibt wenig Hoffnungsschimmer am Horizont, dass sich das ändert. Es gibt immer wieder mal Klagen, wo sie positiv rauskommen. Aber
vielleicht einigt man sich irgendwann, dass alle Klagen mit einem Prozess vom Tisch sind. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Das läuft ja schon seit Jahren. Und da ist klar, die werden auch noch abgearbeitet, aber Bayer muss auch jedes Mal Geld zahlen oder fast jedes Mal. Also das ist schon schwierig.
Na gut, dann müssen wir jetzt leider diesen schlechten
Note die Sendung machen. Gutes zum Abschluss, das kann ja so nicht, macht ja keinen Spaß.
Oh, aber da gibt es Positives, weil da schaust du natürlich eher auf die Werte, wo du auch drauf
setzt, genau, und weniger auf Bayer. Genau, da wird nicht über Bayer gesprochen und geschrieben.
Gut, das war's für heute. Dankeschön, Alfred. Danke euch, bis zum nächsten Mal.